Hinweis: Diese Podcast-Folge wurde vollständig mit künstlicher Intelligenz erstellt. Sowohl der Text als auch die Stimme sind automatisch generiert. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Sozinianismus-Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Sozinianismus, einer theologisch-philosophischen Denkrichtung, die seit dem 16. Jahrhundert grundlegende Glaubenslehren hinterfragt. Es geht um die Einheit Gottes, die Trinitätslehre, die Sühneopferlehre, die Erbsündenlehre und die Frage nach der Präexistenz Jesu. Begleiten Sie uns auf dieser Reise in die Geschichte des freien religiösen Denkens. Vor dir liegt ein Buch, gedruckt in Amsterdam, der Satzspiegel noch schmal, das Papier gelb vom Alter. Auf dem Titelblatt prangt der lateinische Name jener Gemeinschaft, die man in Polen die Brüder nannte, die Minoriten oder kurz die polnischen Brüder. Dazwischen stecken handschriftliche Notizen mit dem Namen Andrzej Wistowaty. Stell dir den Mann vor, wie er in einem kleinen Zimmer über Druckbogen gebeugt ist, Korrekturen einträgt, Verweise vereinheitlicht und dem Stimmengewirr der Zerstörung in seiner Heimat etwas Entgegengesetztes entgegensetzt. Ordnung. Nicht nur Rettung einzelner Schriften, sondern ein systematischer Versuch, eine kohärente Lehre zu formulieren und über Grenzen hinweg zu verbreiten. Andrzej Wistowaty war kein radikaler Erneuerer, er war Bewahrer und Systematiker und gerade das machte ihn für das Fortbestehen des sozinianischen Denkens des 17. Jahrhunderts entscheidend. Die Geschichte, in die er eingebettet ist, beginnt in jener spannungsreichen Epoche zwischen Reformation und Gegenreformation, in der Polen-Litauen für eine Zeit ungewöhnliche Religionsvielfalt und Debattenkultur erlebte. Aus dieser ebenso religiös wie intellektuell bewegten Landschaft gingen die polnischen Brüder hervor, eine reformatorische Strömung, die wichtige theologische Vorbehalte gegen die traditionelle Dreieinigkeitslehre und andere Dogmen formulierte. Sie verknüpften eine strenge Schriftzucht mit dem Anspruch, Vernunft und Glauben zu vereinen. Eine Haltung, die später als sozinianisch bekannt werden sollte, benannt nach Fausto Sozzini, dessen Ideen der Bewegung entscheidende Impulse gaben. Im frühen 17. Jahrhundert entstand in Rakau, einem kleinen Ort in Mittelpolen, das wichtigste Zentrum dieser Bewegung. Dort etablierte sich eine Akademie und eine traditionsreiche Druckerei. Der sogenannte Rakauer Katechismus wurde hier publiziert und diente als Lehrbuch und theologisches Manifest. Die Akademie zog Gelehrte, Schüler und Reisende an, die in Rakau eine ungewöhnliche Mischung aus biblischer Exegese, humanistischer Bildung und theologischer Skepsis erlebten. Diese Institutionen machten die polnischen Brüder zu einem ernstzunehmenden intellektuellen Phänomen, das nicht nur im Königreich, sondern in ganz Mitteleuropa Beachtung fand. Doch der Erfolg rief auch Gegner auf den Plan. Im Lauf des 17. Jahrhunderts verschärfte sich in Polen-Litauen der Druck durch die Gegenreformation. Katholische und lutherische Kräfte, zunehmend intolerant gegenüber abweichenden Lehrmeinungen, sahen in den polnischen Brüdern eine Bedrohung. Bereits 1638 ordnete man die Schließung der Akademie in Rakau an. Schulen, Druckereien und Buchbestände wurden beschlagnahmt oder zerstört. Für die Gemeinschaft selbst folgte 1658 ein noch härterer Einschnitt. Der polnische Sejm verfügte die Ausweisung der Brüder aus der Republik. Besitz wurde enteignet, Familien zerstreut, die organisierte Struktur der Kirche brach auseinander. Viele suchten Zuflucht in Niederlanden, Preußen, Brandenburg, Transsilvanien oder in kleinen freigeistigen Gemeinden anderswo in Europa. Genau in diese Zeit fiel das Leben und Wirken Andrzej Wistowaty. Geboren 1608 wuchs er in der theologisch lebendigen Umgebung der Brüder auf. Die Schließung von Rakau und die spätere Vertreibung prägten seine Generation. Anders als einige Zeitgenossen zog ihn das Exil nicht in die Resignation, sondern in die Arbeit an Texten und Netzwerken. Briefe, Manuskripte und Druckeditionen wollte er als Mittel nutzen, um die verlorenen Institutionen geistig weiterzuführen. Amsterdam bot dafür ideale Bedingungen. Die Niederländische Republik war im 17. Jahrhundert ein Zentrum des Bücherhandels und der konfessionellen Vielfalt. Druckereien dort publizierten Schriften, die anderswo verboten waren. Für verfolgte Gruppen bildete Amsterdam ein Auffangbecken und einen Distributionsknoten. Wistowaty setzte auf die Methode, durch sorgfältige Edition das theologische Erbe zu bewahren und zu systematisieren. Dazu gehörte nicht nur das Wiederabdrücken älterer Texte, sondern das Zusammenführen von Schriften, Kommentaren und Lehrstücken zu handhabbaren Sammlungen. Besonders bedeutsam wurde die Veröffentlichung, die unter dem Namen Bibliotheca Fratrum Polonorum bekannt wurde, eine Sammlung latinisierter Texte der polnischen Brüder, die in Amsterdam ihren Weg zu einem europäischen Leserkreis fanden. Solche Editionen erfüllten mehrere Funktionen zugleich. Sie sicherten das geistige Eigentum der Gemeinschaft, ermöglichten theologische Debatten mit religiösen Gegnern auf Augenhöhe und machten den sozinianischen Diskurs für ein internationales Publikum zugänglich, in Latein, der damals vorherrschenden Gelehrtensprache. Gleichzeitig war Vistovati kein bloßer Herausgeber. Seine Korrespondenz und die Schriften, die unter seinem Einfluss entstanden, zeigen den Versuch, die verstreuten theologischen Positionen der Brüder logisch zu ordnen. In einer Zeit, in der persönliche Predigten und lokal gebundene Katechismen oft fragmentarisch blieben, zielten seine systematischen Intentionen darauf ab, Prinzipien zu formulieren, die eine klare Linie abbildeten. Eine Betonung der Einheit Gottes, eine rationale Auslegung der Heiligen Schrift, die Ablehnung vorgeprägter Dogmen ohne klare biblische Grundlage und eine Verteidigung religiöser Toleranz gegenüber Andersdenkenden. Diese Mischung aus konservativer Bewahrung und kritischer Durcharbeitung machte Vistovati für spätere Rezipienten besonders anschlussfähig. Wer im 18. Jahrhundert den Antitrinitarismus studieren wollte, fand in den von ihm mitgetragenen Editionen einen leicht zugänglichen Fundus. Wichtig war auch sein persönliches Netzwerk. Vistovati hielt Verbindungen zu anderen Exilgruppen, zu niederländischen und englischen Druckern, zu freien Theologen und zu liberalen Politikern, die mit religiöser Vielfalt kein Problem hatten. Solche Kontakte waren nicht nur logistischer Natur, sie verschafften den Schriften der polnischen Brüder eine Stimme in einem transnationalen Raum, der die konfessionellen Schranken des Kontinents durchlöcherte. Insofern lässt sich Vistovati als Mittler verstehen. Er verband die intellektuelle Substanz der polnischen Brüder mit den Kommunikationswegen des frühneuzeitlichen Buchwesens. Die Rezeption dieser Arbeit war ambivalent. In Polen galten die Brüder weiterhin als ketzerisch. Kirchliche und staatliche Autoritäten bemühten sich, die Verbreitung ihrer Lehren zu unterbinden. Doch international stießen die hochwertigen Ausgaben und die argumentative Klarheit der Texte auf Interesse. Theologen, Philosophen und Politiker in Westeuropa, die an konfessionellen Reformen oder an libertären Auffassungen von Gewissensfreiheit arbeiteten, lasen die sozinianischen Argumente mit Gewinn, selbst wenn sie sie nicht übernahmen. In England zum Beispiel beeinflussten sozinianische Schriften im 17. und 18. Jahrhundert Diskurse über Vernunft, Religion und die Grenzen kirchlicher Gewalt. In den Niederlanden trugen sie zur Pluralisierung intellektueller Debatten bei. Die Rolle Andrzej Vistovati lässt sich darum nicht allein in nationalen Begriffen fassen. Er war ein Kind der polnischen Brüder und zugleich ein europäischer Verleger und Systematiker. Seine Entscheidungen, welche Texte zu publizieren, welche Lesarten zu betonen, wie man theologische Argumente ordnet, formten ein Bild des Sozinianismus, das über Generationen hinweg wirkte, indem er Ordnung in ein Umfeld brachte, das von Vertreibung und Zersplitterung bedroht war, half er mit, eine kohärente Tradition zu konservieren, die andernfalls leicht zerstreut oder vergessen worden wäre. Gerade weil die polnischen Brüder institutional verloren hatten, gewann die schriftliche Tradition an zentraler Bedeutung. Der Rakauer Katechismus, verstreute Traktate, theologische Disputationen und Briefe mussten so aufbereitet werden, dass sie nicht nur gegenwartsbezogen blieben, sondern lern- und zitierfähig für kommende Debatten. Vistovati verstand, dass Theorie und Edition zusammengehören, eine klare Lehre lebt nur dort fort, wo sie lesbar, referenzierbar und argumentativ fundiert ist. So entstanden im Exil nicht nur Bücher, sondern eine Praxis des Denkens, die den polnischen Brüdern ein intellektuelles Nachleben sicherte. In Druckbögen, in Briefen und in den Händen jener, die diese Schriften lasen, kommentierten und weiterführten. Die systematische Seite von Andrzej Vistovati wird erst deutlich, wenn wir seine theologische Arbeit in ihren Grundzügen betrachten. Nicht nur als Editionswerk, sondern als ordnende Synthese von Argumenten, Bibeltexten und Streitbeiträgen. Drei Kernfelder prägten die sozinianische Lehre, die er bewahrte und weiterentwickelte. Die Betonung der Einheit Gottes gegen die Dreieinigkeitslehre, die Bestreitung der Präexistenz Christi und die Ablehnung eines strafenden Sühneopfers zugunsten einer moralisch-ethischen Deutung des Erlösungswerks. Dazu kam ein methodisches Prinzip: vernunftkritische Exegese, die Schrift und gesunden Menschenverstand aufeinander bezog. Vistovati ordnete die Argumente der polnischen Brüder so, dass sie in lateinischer Form einer europäischen Debatte gewachsen waren. Zum ersten Kernargument, der Einheit Gottes, zogen sozinianische Theologen eine Reihe von Textstellen heran. Häufig zitierte Verse, die die strikte Einheit betonen, sind Deuteronomium 6,4, Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Jesaja Kapitel 44, Vers 6. So spricht Jahwe, der König Israels und sein Erlöser. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Außer mir ist kein Gott. Jesaja Kapitel 43, Verse 10 bis 11. Gott als alleiniger Erlöser. Markus Evangelium Kapitel 12, Vers 29. Jesu Antwort. Der Erste ist, der Herr, unser Gott, der allein ist Herr. 1. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 6. Für uns gibt es nur einen Gott, den Vater, und einen Herrn, Jesus Christus. Römerbrief, Kapitel 3, Vers 30. Gott ist ein Gott, der die Beschneidung aus Glauben und Unbeschnittenheit durch den Glauben gerecht macht. Jakobusbrief, Kapitel 2, Vers 19. Du glaubst, dass es einen Gott gibt, gut tust du, die Teufel glauben auch und zittern. Sozinianer lasen diese Verse als Hinweis darauf, dass die biblische Botschaft durchweg einen einzigen Gott betont und dass Ausdrücke, die auf eine Vielheit in Gott hindeuten könnten, anders erklärt werden müssen. Sie betonten, dass Sohn und Geist funktionale oder relationale Begriffe seien, nicht Bezeichnungen für eine gleichrangige göttliche Subsubstanz. Jeder dieser Verse erhielt im historischen Kontext eine genaue Exegese. Deuteronomium 6,4 lag den jüdischen Bekenntnissen zugrunde und wurde von den Sozinianern als monotheistisches Fundament genannt. Jesaja-Texte standen in den Prophetenreden gegen heidnische Götterkulte und wurden deshalb als strikter Monotheismus interpretiert. Markus-Evangelium Kapitel 12, Vers 29 zeige so die Argumentation, dass selbst Jesus das Bekenntnis zur Einheit Gottes lehrte, was eine trinitarische Lesart in Frage stelle. Vistovatti sammelte solche Belege und ordnete sie systematisch. Erst die alttestamentliche Zeugenschaft für Einheit, dann neutestamentliche Stellen, die Jesu Unterordnung unter den Vater zeigen, schließlich polemische Antworten auf trinitarische Belege. Trinitarier zogen dagegen andere Texte heran. Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Johannes Evangelium Kapitel 20, Vers 28, Thomas, mein Herr und mein Gott. Matthäus Evangelium Kapitel 28, Vers 19, Taufbefehl im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 2. Korintherbrief Kapitel 13, Vers 14, Hebräerbrief Kapitel 1, Vers 3, der Sohn als Abbild der Herrlichkeit Gottes. Vistovatti und seine Vorgänger reagierten punktgenau, Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 1 etwa erklärten sie im Rahmen der damaligen Grammatik, wobei sie zwischen das Wort war, göttlich begabt mit Gottheit, und der Identität, das Wort Gott, unterschieden. Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch, nutzten sie, um zu zeigen, dass das Wort erst durch die Menschwerdung zu dem wurde, was wir im Evangelium sehen, eine Betonung, die Präexistenzbehauptungen relativiert. Die Rakauer Katechismus-Tradition formulierte solche Differenzierungen und legte sie in knappen, didaktischen Sätzen vor. Vistovatti übernahm diese Exegese, ergänzte sie durch Querverweise aus Paulusbriefen und patristischen Debatten und stellte so eine lesbare argumentative Linie bereit. Das zweite Kernfeld betraf die Person Jesu, seine menschliche Natur und die Frage der Präexistenz. Trinitarische Ausleger Johannes Evangelium Kapitel 8, Vers 58, ehe Abraham war, bin ich, Philipperbrief Kapitel 2, Verse 6 bis 11, Christus nahm Gestalt Gottes an, um eine zeitlich voraussetzende, göttliche Existenz des Sohnes zu belegen. Sozinianer entgegneten mit einer anderen Gewichtung der Texte Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 14 und das Wort wurde Fleisch, zeige für sie, dass die göttliche Redeweise eine prophetische oder ewige Wahrheit sein könne, die in Jesus Menschwerdung findet, nicht aber eine personale, ontologische Vorexistenz. Acts 2,22. Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, ein Mann, dem Gott durch Wunder und Zeichen bezeugt hat, Lukas Evangelium Kapitel 1, Vers 35, der Heilige Geist wird über dich kommen. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden, unterstrichen die Menschlichkeit Jesu und seine setzende Abhängigkeit von Gottes Handeln in der Zeit. Insgesamt zogen sie unter anderem Matthäus, Evangelium Kapitel 1, Verse 18 bis 25, Markus Evangelium Kapitel 10, Vers 45, der Menschensohn ist gekommen, zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Hebräerbrief Kapitel 2, Verse 14 bis 17 heran, um zu zeigen, dass Jesus als Mensch gelebt, gelitten und gestorben ist und nur durch Auferweckung und Erhöhung von Gott zum Herrn gemacht wurde. Die historische Exegese der Sozini-Schule, Fausto Sozini war das geistige Referenzzentrum, war dabei methodisch, Man las kontemporäre, narrative und apologetische Texte so, dass sie den zeitlichen Ablauf betonten. Vistovati ordnete diese Interpretation in Sammlungen und kommentierte häufig die strittigen Stellen, indem er alternative Lesarten und grammatische Argumente anfügte. Die Wirkung war zweifach. Einerseits machte sie die socinianische Position kohärent, andererseits bot sie Gegnern Angriffspunkte, weshalb in Druckdebatten die Auslegung einzelner Schlüsselverse zum zentralen Schlachtfeld wurde. Das dritte Feld, die Frage des Sühneopfers, führte zu einem der markantesten Unterschiedspunkte gegenüber reformatorischer Orthodoxie. Socinianer lehnten die Vorstellung einer strafenden göttlichen Zahlung durch Christus ab. Stattdessen betonten sie die exemplarische und moralisch versöhnende Dimension des Kreuzes. Als Bibelstellen, die diese Lesart stützten, gaben sie unter anderem Johannes Evangelium Kapitel 15 Vers 13, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Römerbrief Kapitel 5 Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. 2. Korintherbrief Kapitel 5 Verse 19 bis 20, Gott versöhnte die Welt mit sich selbst und gab uns die Botschaft der Versöhnung, Lukas Evangelium Kapitel 23 Vers 34, Jesu Bitte um Vergebung, Vater, vergib ihnen, 1. Petrus Brief Kapitel 2 Verse 21 bis 24, Leiden Christi als Vorbild, Hebräer Brief Kapitel 5 Verse 8 bis 9, durch Leiden zur Vollendung der Heilsgewalt. Vistovati und seine Kollegen lasen diese Texte so, dass das Kreuz vor allem die Liebe Gottes demonstriere und die Menschen zur Umkehr rufe, nicht primär die strafrechtliche Begleichung einer göttlichen Forderung. Die Rakauer Katechismusformeln betonten moralische Nachfolge und göttliche Barmherzigkeit, nicht juristische Satisfaktion. Gegen Argumente der Orthodoxie beriefen sich auf Verse Römerbrief Kapitel 3, Verse 25 bis 26, Christus als Sühnopfer, Hebräerbrief Kapitel 9 Vers 22, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung, 1. Johannesbrief Kapitel 2 Vers 2, Jesus als Sühne für die Sünden der Welt und auf opferkultische Symbole aus dem Alten Testament. Socinianer antworteten mit semantischer und kontextueller Analyse. Hebräer 9 vergleiche die einmalige, heilshistorische Wirkung Jesu mit älteren Opferritualen, doch die Betonung liege auf Reinigung und Vollendung, nicht auf strafender Schuldtilgung. Sie wiesen außerdem auf neutestamentliche Betonungen von Gnade, Barmherzigkeit und moralischer Umkehr hin. Vistovati sammelte und systematisierte diese Gegenargumente, führte Belegstellen an und präsentierte sie als konsistente Alternative zur strafrechtlichen Interpretation. Zentral für das Verständnis von Vistovatis Ansatz ist seine Kombination aus textlicher Präzision und rhetorischer Klugheit. Wo Gegner polemisch argumentierten, lieferte er konzentrierte Exegese. Wo die Tradition der Brüder fragmentarisch war, vereinheitlichte er Begriffsgebrauch und Zitate. Er bemühte sich, theologische Termini konsistent zu verwenden, Gott als alleinigen Urheber, Sohn als Titel in Abhängigkeit von Gottes Erwählungs- und Sendungsakt, Geist als Gottes Wirken und nicht notwendigerweise als dritte Person einer göttlichen Substanz. Diese terminologische Disziplin half späteren Lesern, die socioinianische Theologie als interne Logik erkennbar nachzuvollziehen. Vistovatis Arbeit blieb nicht ohne Folgen und Reaktionen. Auf Druck- und Debattenebene löste die systematische Herausgabe socinianischer Schriften heftige Kontroversen aus. Katholische Theologen, insbesondere Jesuiten, wie auch orthodoxe reformatorische Autoren reagierten mit umfangreicher Polemik. In Polen führte das zu legislativen Maßnahmen und zum gesellschaftlichen Stigma. Die Vertreibung 1658 war nicht nur politisch, sondern auch theologisch motiviert. In Druckform entstanden Gegenschriften, die einzelne socinianische Auslegungen angriffen, grammatische Textstellen sezierten und historische Beispiele gegen die Unitarier bemühten. Jesuitische Apologeten publizierten Sammelbände, die socinianische Lehren als Gefährdung der Sittlichkeit und des sozialen Friedens darstellten. Gleichzeitig öffnete die Publikationsarbeit Vistovatis transnationale Debattenräume. In den Niederlanden, England und Teilen Deutschlands las man die gesammelten Schriften und reagierte unterschiedlich. Manche Gelehrte nahmen einzelne Argumente ernst, andere übernahmen die methodische Betonung von Vernunft und Schriftkritik. In England wirkte die Verfügbarkeit lateinischer, socinianischer Texte in intellektuellen Kreisen des 17. und frühen 18. Jahrhunderts nach und trug zur Herausbildung freierer Religionskonzepte sowie zur Diskussion über Gewissensfreiheit bei. Dieser indirekte Einfluss zeigt sich weniger in direkter Konversion, sondern vielmehr in einer langsamen Durchsetzung von Argumentationsmustern, die Vernunft, Toleranz und Kritik an autoritären Dogmen verbanden. Innerhalb der Bewegung selbst gab es Spannungen. Einige Exilgruppen wollten die traditionelle Sprache und Rituale beibehalten. Andere, oft jüngere Intellektuelle, forderten radikale Rationalisierung und öffneten sich experimentelleren religiösen und philosophischen Ideen. Vistovati bewegte sich bewusst zwischen Bewahrung und Reform. Er bewahrte Kerntexte, doch seine Editionen machten Debatte möglich und Debatte schafft Wandel. So entstanden in der Folgegeneration Varianten unitarischen Denkens, die von streng konservativen Bibeltreuen bis zu aufgeklärten Rationalisten reichten. Diese Diversität war ein zweischneidiges Schwert. Sie hielt die Bewegung lebendig, machte sie aber zugleich angreifbar und fragmentierte ihren Einfluss. Auf politischer Ebene nutzten Gegner die publizistische Präsenz socinianischer Texte, um Regulierungsmaßnahmen zu rechtfertigen. Verteilung und Besitz dieser Schriften galten in bestimmten Gegenden als riskant. Andererseits bot die niederländische Druckfreiheit ein geschütztes Medium. Vistovatis Editionen zirkulierten über Netzwerke von Buchhändlern, Korrespondenzen und geheimen Lesekreisen. Ein frühes Beispiel dafür, wie Ideen trotz Repression über nationale Grenzen hinweg diffundieren. Manche Sammler hüteten diese Bücher wie Schätze, andere nutzten sie als Ausgangspunkt für öffentliche Streitschriften. Die langfristigen Wirkungen sind vielgestaltig. Der unmittelbare Einfluss der polnischen Brüder als organisierte Kirche schwand, doch die konservierte Literatur wirkte weiter. Unitarische Gruppen, die sich später in England und in Nordamerika formierten, fanden in den Bibliotheken der Gelehrten und in Übersetzungen Zugang zu socinianischen Argumenten. Auch in säkulareren, aufklärerischen Debatten über Gewissensfreiheit und die Rolle der Vernunft in religiösen Fragen spiegelt sich eine gewisse Kontinuität. Vistovatis Editions- und Ordnungsarbeit war dafür eine entscheidende Voraussetzung. Ohne lesbare, systematisch geordnete Textsammlungen wäre vieles an Argumentation verloren gegangen oder nur als fragmentarische Polemik überliefert worden. Die Kontroversen, die daraus entstanden, waren nicht nur theologisch, sie betrafen auch Autorität. Wer darf auslegen, wer entscheidet über Dogmen und welches Gewicht hat individuelle Gewissensentscheidung gegenüber staatlich-kirchlicher Norm? Die polnischen Brüder, vertreten in den Editionen, antworteten mit einer starken Betonung auf Gewissensfreiheit und einer streitbaren, schriftzentrierten Theologie. Vistovati machte diese Antworten zugänglich und nachvollziehbar, sodass sie in Netzwerken der Aufklärung und der entstehenden liberalen Religionsformen weiterwirken konnten. Und doch blieb die Frage bestehen, wie eine kleine, verfolgte Gruppe ihren Platz in einer Europa durchsetzen sollte, das an konfessionellen Identitäten festhielt, eine Frage, die sich in den Briefen, Korrekturen und marginalen Anmerkungen vieler Druckbögen widerspiegelt und die zeigt, wie tief persönliche Exile, publizistische Arbeit und theologische Streitkultur miteinander verwoben waren. Die Nachwirkung von Andrzej Vistovati lässt sich auf mehreren Ebenen fassen, textuell, intellektuell und institutionell. Textuell bestand sein Verdienst darin, dass er verstreute Schriften, Katechismen, Briefe und Dispute in eine dauerhafte Form überführte. Die Bibliotheca Fratrum Polonorum und verwandte Editionen fungierten wie ein konserviertes Kondensat einer zerstreuten Bewegung. Das hatte eine einfache, aber weitreichende Folge. Wer später socinianische Argumente studieren wollte, konnte auf eine zugängliche, systematisch geordnete Quelle zurückgreifen. Für Historiker, Theologen und Theoriebildner des 18. und 19. Jahrhunderts wurden diese Sammlungen zur primären Referenz. Sie sind es bis heute. Intellektuell wirkte Vistovatis Arbeit als Katalysator für Debatten, die weit über das unmittelbare apologetische Ziel hinausgingen. Die socinianische Betonung von Vernunft, schriftlicher Begründung und Gewissensfreiheit fand Resonanz in Kreisen, die sich mit der Rolle der Religion in der öffentlichen Sphäre beschäftigten. Denk an England, dort entwickelten sich im 17. und 18. Jahrhundert Strömungen, die die Grenzen kirchlicher Macht und die Bedeutung individuellen Glaubens stärker in den Vordergrund rückten. Direkte Konversionen von großen Bevölkerungsgruppen ließen sich daraus nicht ableiten, doch argumentatives Kapital wurde transferiert. Joseph Priestley, Theophilus Lindsay und andere frühe Unitarier in England und später in Nordamerika griffen, wenn auch nicht immer direkt, auf das intellektuelle Inventar zurück, das durch die niederländischen Editionen zugänglich gemacht worden war. Ihre Reformversuche verbanden theologische Zurückhaltung gegenüber metaphysischen Spekulationen mit einem starken Interesse an rationaler Religiosität, Züge, die in den von Vistovati edierten Texten prominent sind. Institutionell war die Wirkung ambivalent. Die polnischen Brüder als kirchliche Körperschaft erlebten das Ende als rechtlich verfolgte Gemeinschaft. Doch ihre Lehre überdauerte als Texttradition. In Transsilvanien blieb die unitarische Kirche bestehen, in England und den Niederlanden entstanden lose Netzwerke von Sympathisanten, die sich intellektuell an den socinianischen Argumenten orientierten. Die europäische Aufklärung nutzte diese Materialien selektiv. Man entlehnte Begriffe, argumentatorische Strategien und das ethisch-moralische Verständnis des Evangeliums, während dogmatische Konturen oft zugunsten einer säkulareren Religionskritik verwischt wurden. Vistovatis Editionsarbeit formte außerdem das Bild, das später von den polnischen Brüdern in Forschung und Öffentlichkeit vermittelt wurde. Indem er eine ordnende Hand anlegte, schuf er eine kohärentere Repräsentation einer zuvor heterogenen Bewegung. Das hatte Vorteile für die Rezeption. Die Lehre erschien klarer, diskussionsfähiger, aber auch Grenzen, radikalere, lokal gebundene oder experimentelle Positionen, die in kleineren Schriften kursierten, gerieten eher in den Hintergrund. Die Wirkung ist also auch eine historiografische. Unsere heutige Vorstellung vom socinianischen Programm ist zu einem Teil das Produkt der redaktionellen Entscheidungen jener, die die Quellen gesammelt und systematisiert haben. Auf der Ebene der Rechts- und Ideenpolitik bleibt Vistovatis Einfluss subtil, aber spürbar. Die Forderung nach Gewissensfreiheit, die in vielen socinianischen Schriften laut wurde, korrespondierte mit größeren europäischen Debatten über Toleranz. In konkreten politischen Entscheidungen war der Einfluss begrenzt, Repression und Ausweisung setzten der Bewegung enge Grenzen. Doch als Argumentationsressource für Toleranzbefürworter blieb die socinianische Literatur relevant. Die Tatsache, dass viele Schriften in Amsterdam erscheinen konnten, zeigt, wie transnationale Druck- und Lesernetze die Wirkung verfolgter Ideen verstärken können. Für die moderne Forschung haben Vistovatis Editionen einen unschätzbaren Wert. Sie ermöglichen einen direkten Blick in die Diskurse des 16. und 17. Jahrhunderts und dokumentieren, wie Argumentationsketten, Quellenauslegung und polemische Strategien funktionierten. Historiker wie George Hunston Williams haben diese Überlieferung genutzt, um die radikale Reformation und das antitrinitarische Spektrum eingehender zu analysieren. Spätere Untersuchungen zu Toleranz, Aufklärung und der Entstehung liberaler Religionskonzepte stützen sich ebenfalls auf das Material, das Vistovati gesichert hat. Schließlich bleibt ein kulturelles Erbe. Die polnischen Brüder und ihre Drucke sind Zeugnisse einer europäischen Diskussionskultur, in der Sprachgrenzen, konfessionelle Schranken und politische Repressionen gleichzeitig Hindernis und Motor intellektueller Mobilität waren. Vistovati steht exemplarisch für eine Generation von Exilierten, die Widerstand nicht allein durch Gewalt, sondern durch Publikation und intellektuelle Vernetzung leisteten. Denkt daran, Bücher sind in dieser Perspektive nicht nur Wissensspeicher, sie sind Akte politischer und geistiger Existenz. Die Tatsache, dass wir heute noch über socinianische Argumente nachdenken können, verdanken wir unter anderem der Entscheidung einzelner Herausgeber, Textzusammenhänge ordnungsmäßig herzustellen und der Nachwelt zugänglich zu machen. Diese Wirkung ist nicht abgeschlossen. Archive in Amsterdam, Kataloge alter Drucke und neue Editionen öffnen immer wieder Bestandteile jener Textsammlungen neu. In Universitätsbibliotheken, in der Arbeit von Editions- und Digitalisierungsprojekten, in Debatten über die Herkunft konfessioneller Vielfalt, überall dort bleibt Vistovatis Arbeit präsent als Ausgangsmaterial, als Diskursmodell und als historisches Zeugnis dessen, wie eine verfolgte Gemeinschaft ihre Stimme bewahrte und weiterreichte. Das war der Socinianismus-Podcast für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform und besuchen Sie uns auf socinianismus.de für weitere Informationen. Bis zur nächsten Folge, bleiben Sie kritisch.